Erster Podcast 2017 im neuen Jahr. Ihr werdet uns nicht los. Ihr müsst uns weiter ertragen. Wir werden weiter über aktuelle Ereignisse in den internationalen Ligen sprechen und darüber diskutieren. Anfangen wollen wir heute mit den Transferaktivitäten in der Bundesliga. Was ist schon gemacht worden? Was passiert vielleicht noch? Was sind die heißesten Gerüchte, die durchs Netz kursieren auf Twitter, in den Portalen von Transfermarkt, von Kicker etc.? Dafür haben wir ja schon eine richtig große Runde wieder zusammen, wie beim Abschluss-Podcast 2016. Und da sind dann auch mal zwei neue Stimmen direkt dabei. Das ist zum einen der Tim, auch erst kürzlich bei uns neu dabei. Moin Tim, und ja, cool, dass du auch Zeit gefunden hast, hier beim Podcast dabei zu sein.
Ja, schön dabei zu sein.
Und eine andere Stimme, der guckt mich gerade so ein bisschen traurig an, das ist der Yannick. Hoffe nicht, dass du das über den Podcast auch so weiter hast. Moin Yannick.
Nee, ich bin nicht traurig, ich freue mich hier zu sein.
Ja, gewohnt mit dabei auch der Marius, alter Hase. Moin Marius.
Servus.
Und Christoph, auch wieder dabei.
Moin.
Es geht los, Transferaktivitäten in der Bundesliga, noch halten sich die Clubs ein bisschen bedeckt. Da ist zum einen Jens Hegeler gewechselt, ein bisschen unspektakulär vielleicht, in die zweite englische Liga nach Bristol City. Christian Clemens von Mainz nach Köln zurückgekehrt, auch prominent beim HSV. Mergin Mavrai vom 1. FC Köln gewechselt. Und natürlich Julian Draxler hat dann direkt mal einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Marius, ich fange bei dir an. Meinst du, der hat nächstes Jahr schon keinen Bock mehr auf PSG und wechselt wieder, oder wie sieht's aus?
Ja, beim Draxler kann man das momentan echt nicht ausschließen, egal wo er hinkommt. Scheint er seine Zukunft nicht langfristig auszulegen, auch wenn er immer langfristige Verträge unterschreibt. Kommt auch an, bei Paris ist er jetzt endlich bei so einem richtig großen Verein, wo er ja laut eigener Aussage auch immer schon hin wollte. Muss man mal sehen, wie es dort sportlich läuft. Ich bin mal gespannt.
Gespannt ist auf jeden Fall auch, was noch in den anderen Vereinclubs passieren wird, ob im Ausland oder ins Inland. Die Gerüchteküche, was steht im Raum, worüber wird geredet, welche Namen werden vielleicht auch gehandelt. 90plus gibt heute Prognosen ab. Wir gucken uns das an, wie realistisch sind die Gerüchte und die Transfers. Yannick, ein Gerücht, das hat was mit Wolfsburg, Dortmund und noch ein paar anderen Vereinen zu tun. Es ist ein Nachfolger für Adrian Ramos, der wohl auch nach China wechselt, wie so viele andere. Was hat es damit auf sich?
Ja, genau. Also Dortmund, Wolfsburg und auch andere Bundesligisten, aber auch zum Beispiel West Ham, Nizza und Marseille sind an dem Top-Talent Niang dran. Dortmund auch schon letzten Sommer an ihm interessiert. 22 Jahre ist er alt. Und wer ihn haben will, der muss auch ordentlich eine ordentliche Summe bezahlen. 15 bis 20 Millionen stehen da im Raum. Im Moment ist er noch beim AC Mailand. Ja, ob er da wirklich in die Bundesliga kommt, ist dann so eine Frage. Bei Dortmund ist es so, er könnte natürlich als Backup für Ramos kommen. Da sind auch andere Stürmer auch noch im Gespräch. Ist die Frage, ob man dann für 20 Millionen Backup braucht. Bei Wolfsburg wird dann natürlich die Offensivlücke von Draxler optimal füllen. Also bei beiden auf jeden Fall eine Alternative.
Ja, bei Wolfsburg ist ja auch noch für einen Flügel ein Tepp im Gespräch. Tim, ich frage dich einfach mal, wir haben gerade das Stichwort China gehabt. Wie stehst du dem Ganzen so gegenüber? Ist ja ein bisschen viel los da im Moment im asiatischen Raum.
Ja, ich finde es super spannend. Einerseits, weil wir natürlich jetzt Summen um die Ohren geworfen kriegen, die kennen wir eigentlich nur so aus England. Und das auch bei Spielern, wo wir jetzt mit der Qualität nicht so gerechnet hatten, sieht man sich so einen Oscar an. Der ist natürlich immer noch Weltklasse, aber trotzdem nicht das, was da an Summen gehandelt wird. Ich denke, das wird spannend, was da noch in Zukunft passiert, gerade auch so, was die großen Vereine angeht, an Ablösen. Uli Hoeneß hat da ja heute schon so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Ich denke, das ist ein Markt, der krass wächst. Das sieht man ja an den Vereinen, was da gerade so zustande kommt. Auch jetzt Madrid, ein PP, der irgendwie wechseln soll, wo 10 Millionen Gehalt im Monat, im Jahr gezahlt werden sollen, was auch Summen sind. Da fragt man sich, okay, wo kommt das her? Ich denke, das ist was, da muss man sich in Zukunft immer weiter mit auseinandersetzen. Das wird immer mehr kommen, auch weil Fußball einfach in China immer populärer wird. Das sieht man an den Trainern, die dahin wechseln, natürlich auch an den Spielern. Das ist was, da müssen wir uns alle mit auseinandersetzen. Es kommt auf uns zu und
Auf jeden Fall. Das Problem ist nur, Uli Hoeneß hat auch eine interessante Sache gesagt. Der hat gesagt, man darf jetzt nicht in Deutschland oder England anfangen, hier irgendwie die Preise zu erhöhen. Man muss beim Fan bleiben, der ins Stadion kommt. Man soll den verwöhnen. Das finde ich auch einen richtigen Ansatz, denn der Fußball darf seinen Fan nicht verlieren. Christoph, wir fangen bei dir im neuen Jahr, wie wir im alten Jahr aufgehört haben, so gut wie mit dem HSV an. Neven Subotic, der wird da ganz heiß diskutiert. Was ist da los?
Ja, also beim HSV ist es ja sowieso eine ganz interessante Situation hinten in der Viererkette, genauer gesagt in der Innenverteidigung. Die Kandidaten, die noch vorhanden sind bisher, natürlich der altgediente Juru, der sicherlich nicht erst seit dem verschossenen Elfmeter sein wenig in Ungnade gefallen ist. Allerdings natürlich auch bei Gisdol weiterhin noch sein Ansehen genießt. Gideon Jung, so ein bisschen ja, einer der positiven Erscheinungen der Hinrunde, ein weiterer Kandidat für die Innenverteidigung, hat sich zumindest ein bisschen etabliert langsam. Neuzugang Mergin Mavrai bereits da, also gerade für mich als bekennender HSV-Fan eine große Freude. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir einen derart gestandenen Spieler jetzt verpflichten können. Und vor allen Dingen, was man wirklich sagen muss, ein Stammspieler von einem Verein, der wirklich deutlich besser dasteht als der HSV. Also für mich ist es auf jeden Fall schon ein ziemlich dicker Fisch eigentlich. Dann, um das mal auch chronologisch anzugehen, natürlich die Freistellung von Emir Spahic, so ein bisschen für mich zumindest aus dem Nichts, ist die Situation natürlich eine andere, macht es natürlich nicht einfacher, vor allem weil jetzt natürlich klar ist, dass der HSV weiterhin Bedarf hat und auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger verpflichten muss. Ja, da wurde dann natürlich auch Neven Subotic gehandelt. Neven Subotic natürlich seit seiner Verletzung ist sehr, sehr schwer gehabt, wieder reinzukommen. In Dortmund eigentlich keine Chance mehr. Also ein Abgang ist bei ihm auf jeden Fall höchstwahrscheinlich noch in dieser Transferphase. Der HSV wäre natürlich ein dankbarer Abnehmer. Frage ich natürlich, ob man jetzt einen Spieler mit der Verletzungshistorie holen möchte, vor allen Dingen bei den Gehaltsvorstellungen und ohne Spielpraxis. Ja, da steht dann so ein bisschen die aktuelle Situation gegen die Vergangenheit. Vergangenheit mit großen Erfolgen und großen Leistungen. Das muss man so ein bisschen aufrechnen und dann mal gucken, ob ein Transfer Sinn ergeben kann. Ich glaube, es wird auf jeden Fall Gespräche geben. Ich denke, dass es da, oder es ist ja auch zu hören, dass es da Möglichkeiten gibt, aber ob es denn letztendlich zum Vollzug kommt, ist auch so ein bisschen eine Frage der Gewichtung.
Nochmal die Frage an dich, ist glaube ich auch fraglich, weil unter Gisdol wird ja jetzt ein Kurs angestrebt, der das Ganze so ein bisschen ja, rigoroser macht, der sagt, ich gucke nicht auf Namen, ich gucke nicht auf die Vergangenheit von Spielern, wie jetzt bei Spahic war, dass man da auch schaut, dass man das Alter ein bisschen runterschraubt, da wäre Subotic ja eher so bei Gisdol, Buchhagen und jetzt auch Jens Todt eher vielleicht gar nicht so der geeignete Kandidat auf der Liste, ne?
Ja, fraglich ist natürlich einfach, was der Markt momentan hergibt und was beim HSV natürlich jetzt in der aktuellen Lage hilfreich ist, ist natürlich auch trotzdem ein gewisses Maß an Erfahrung und vor allen Dingen Verlässlichkeit. Beim jungen Spieler muss man immer davon ausgehen, dass er Leistungsschwankungen hat. Und tatsächlich ist der HSV aus meiner Sicht momentan nicht in der Situation, wo man sowas leicht auffangen kann. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt gerade für die Innenverteidigung vonnöten ist. Allerdings hat man natürlich mit Mavrai schon jemanden dabei, der die Erfahrung hat. Allerdings habe ich Zweifel, ob man wirklich einen jungen, talentierten Spieler jetzt in der Winterpause bekommen kann.
Das auf jeden Fall. Man braucht eher eine Soforthilfe, da gebe ich dir recht. Marius, ein Top-Beispiel in Frankreich ist Nizza, das ist Tabellenführer unter Lucien Favre. Und die wollen jetzt auch was aus der Bundesliga. Wie realistisch ist das denn da mit dem Gustavo?
Ja, das Gerücht kam heute vom Herrn Di Marzio, dem Gerüchtemeister, der viele Gerüchte schon richtig prognostiziert hat, aber auch schon das ein oder andere Mal in die Tonne gelangt hat. Das Gerücht macht für mich wiederum Sinn. In den letzten Spielen vor der Winterpause sah es zumindest so aus, als wäre Luis Gustavo bei Valerian Ismail ein bisschen in Ungnade gefallen. Lucien Favre kennt die Bundesliga, weiß, dass Gustavo ja über die letzten Jahre einer der top-defensiven Mittelfeldspieler war in der Liga, zumindest meine Meinung über ihn. Wolfsburg ist sowieso ein bisschen im Umbruch, also momentan scheinen da viele hinzuwollen, aber genauso viele auch wieder wegzuwollen. Muss man mal sehen, was da bis zum 31. passiert. Sein FC Bayern-Kumpel Dante ist schon dort in Nizza. Also es würde schon durchaus Sinn machen, vor allem auch, weil er bei Nizza, so wie die Saison ja läuft und auch in der Rückrunde weiterlaufen kann, nächstes Jahr Aussicht hat, in der Champions League zu spielen. Also ich finde, das Gerücht macht durchaus Sinn und wenn da wirklich ein Angebot kommen sollte, das Darwart gemeint hat bisher noch nichts von Nizza gehört, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Wolfsburg ihm auch wirklich Stein in den Weg legen würde.
Das denke ich auch. Yannick Ancelotti hat ein Interview gegeben beim Kicker und da meinte er, es ist eher unrealistisch, dass es im Winter noch Transfers gibt, bis zu ausgeschlossen. Das heißt, also Spieler, die man holen möchte. Jetzt gibt es aber ein Gerücht mit Goulam. Aber was ist denn da los?
Ja, bei Bayern ist es anscheinend so, dass sie noch einen neuen Linksverteidiger suchen. Kolasinac war auch mal so ein Gerücht. Und Goulam ist natürlich aktuell einer der Linksverteidiger, die auch bei Bayern Fuß fassen könnten. Wenn einer bei Bayern ihn haben wollte, dann ist es Ancelotti. Er ist so quasi der Wunschspieler von ihm. Könnten sich ja dann auch auf Italienisch verständigen. Goulam spielt ja bei Neapel. Mit 25 Jahren ist er ein gestandener Spieler, der aktuell wirklich top drauf ist. 15 Millionen müsste man für ihn bezahlen. Und anscheinend hat Bayern ja schon ein Angebot abgegeben und einen 4-Jahres-Vertrag für ihn geboten mit, ich glaube, 2 oder 3 Millionen Jahresgehalt. Die Frage ist, er wird natürlich dann hinter Alaba spielen, ob man auch für so einen Spieler, man hat ja noch Bernat auf der Seite, wenn er nicht geht, ob er dann wirklich für 15 Millionen, ob das notwendig ist bei den Bayern.
Was würdest du sagen?
Also ich würde da noch einmal kurz einhaken wollen. Ich finde, ein Wintertransfer ist in der Hinsicht natürlich auch schwierig, weil man nicht vergessen darf, dass Goulam auch beim Afrika Cup vertreten ist. Also er spielt für Algerien. Sprich, es ist davon auszugehen, dass er auch sehr, sehr lange im Turnier dabei sein wird, auch wenn es natürlich immer eine schwierige Sache ist, das nochmal zu prognostizieren. Aber er wird auf jeden Fall mitreisen und er wird auf jeden Fall auch da seine Spiele machen. Es geht erst am 14. los. Das heißt, er wäre frühestens im Anfang Februar bei den Bayern, was natürlich gerade für so einen Wintertransfer unglaublich schwierig ist, wenn man die komplette Vorbereitung verpasst.
Ja, und was ich da dazu auch noch sagen könnte, also Real und PSG haben auch schon Interesse an ihm geäußert. Sein Vertrag läuft noch bis 2018. Heißt, im Sommer ist es sehr wahrscheinlich, dass er wechselt, denn das ist die letzte Transferperiode, wo Neapel noch Geld für ihn abgreifen könnte. Also wenn er wechselt, dann wahrscheinlich erst im Sommer.
Aber Yannick, jetzt auch nochmal zu dir die Frage oder generell auch in die Runde. Ich fange mal bei Yannick an. Ancelotti gibt ein Interview im Kicker, wo er sagt, nee, wir holen nichts mehr und jetzt soll es doch der Wunschspieler sein. Vielleicht dann nicht im Winter, ne? Also ist ja schon irgendwie alles widersprüchlich schon wieder.
Ja, habe ich ja gerade auch schon angedeutet, dass wenn dann erst im Sommer, natürlich ist es immer so, dass man sagt, man holt keinen mehr, das hören wir ja bei vielen Clubs, sondern doch nur einer geholt wird oder irgendwelche Gerüchte rauskommen. Bei Goulam kann ich mir also wirklich vorstellen, dass er im Sommer kommt, dass es Ancelottis Wunschspieler ist, im Winter aber noch nicht.
Tim, wir gehen mal weiter zur Eintracht aus Frankfurt in die Bundesliga. Wir springen so ein bisschen hin und her. Die haben eine richtig starke Hinserie gespielt, wollen sich jetzt noch, glaube ich, punktuell verstärken. Mariano ist im Gespräch. Was ist da so los?
Genau, Mariano, junger Spieler, wieder mal aus Real. Da sind ja seit 2008 ganz gute Beziehungen aufgebaut worden. Spielte schon unter Zidane tatsächlich in der zweiten Mannschaft von Real, bei Real Madrid Castilla. In der dritten Liga, kam dann diese Saison jetzt langsam in der ersten zum Zug, steht natürlich aber dort hinter Benzema, dann kam, wie es ja auch bei Real, Morata. Und da ist er eben eher erstmal aufs Abstellgleis geraten, hat lange nicht gespielt, kam jetzt gestern wieder gegen Sevilla in der Copa del Rey zum Zug. Und das ist ein ganz junger, interessanter Spieler. Ist erst 23, steckt mitten in der Entwicklung. Und ist Mittelstürmer, das was jetzt bei der Eintracht vielleicht auch noch gesucht wird, einfach aufgrund dessen, dass ja Seferovic geht jetzt wahrscheinlich, da ist ja so Benfica im Moment das Hauptziel, die beiden Genua-Vereine haben sich da auch eingeschaltet, aber im Moment sieht es aus, dass es ihn nach Benfica zieht und da wird dann, hat Kovac schon gesagt, wenn Seferovic geht, dann muss da ein neuer Offensivakteur her. Das Gerücht um Mariano kam eigentlich schon so Mitte Dezember rein, wurde jetzt wieder aufgefrischt, nachdem das mit Seferovic wieder aktueller wird. Ist ein Transfer, den ich mir aktuell auf jeden Fall vorstellen kann. auch wenn Mariano selbst gesagt hat, ja, er möchte sich bei Real durchsetzen. Aber das hat man bei jungen Realspielern ja schon öfters gehört, dass sie sich durchsetzen mussten. Und im Endeffekt lief es dann doch eher auf Laien hinaus. Das hatten wir letzte Saison bei Lucas Vazquez. Von daher denke ich, dass gerade diese Connection Eintracht Frankfurt Real Madrid da durchaus wieder fruchten könnte.
Ja, bleiben wir doch dann einfach mal direkt bei dir. Und du hast angesprochen, Haris Seferovic. Sky hat ja auch heute nochmal vermeldet, dass es wohl 2 Millionen sind, die Lissabon, der portugiesische Meister, da in die Hand nehmen will. Und Champions League-Teilnehmer sind im Achtelfinale. Warum Seferovic? Was meinst du, warum wollen die den verpflichten?
Seferovic kam ja vor, ich meine, 3 Jahren auch aus Real Sociedad zur Eintracht. Hat dann eigentlich auch in den ersten 2 Saisons gute Leistungen gezeigt. Jetzt in der letzten Saison und auch diese Saison ein bisschen abgebaut. Kam nicht so zum Zug, fand auch nicht ins Spiel rein. Das sieht man auch an seinen Scorerpunkten, die merklich zurückgegangen sind. Ist aber dennoch immer noch in einem guten Alter, ist ein junger Spieler, hat Top-Anlagen. Das sieht man, hat letzte Saison einen Außenrisspass gespielt auf Alex Meyer, der dann zum Kopfball vollendet hat. Das war Weltklasse. Hat sich aber einfach jetzt unter der Umstellung unter Kovac nicht mehr ins Team eingefunden. Und ich denke, das Potenzial ist bei ihm immer noch da. Und er wird bei Benfica natürlich aufgrund der internationalen Doppelbelastung auch viel öfter zum Zug kommen können.
Wir haben hier gerade, sage ich einfach mal, eine Exklusivmeldung reinbekommen. Die hat der Christoph vermeldet. Mali wechselt zu Wolfsburg. Der Kicker hat es rausgekommen. Christoph, was ist los? Das ist ja jetzt gerade ein bisschen spontan.
Ja, ich habe es gerade durch eine Push-Nachricht mitbekommen. 12,5 Millionen Mali mit sofortiger Wirkung zu Wolfsburg. Ich muss sagen, ich bin genauso überrascht wie du auch. Ich habe es nicht kommen sehen, tatsächlich. Finde ich sehr interessant. Finde ich wirklich sehr interessant. Ein Spieler, von dem ich sehr viel halte. Der natürlich mit seinem guten Gespür für schnelles Umschaltspiel gut zur Mannschaft passen kann, der aus meiner Sicht wirklich noch viel Potenzial mitbringt. Tempo, Torgefährlichkeit, gutes Auge, alles da. Zusammen mit Didavi kann ich mir da echt was vorstellen. Also ich muss sagen, der Kader von Wolfsburg wird so langsam immer interessanter. Mit Basur und mit Mali, zwei wirklich sehr, sehr interessante Neuzugänge. Ich glaube, die beiden können Wolfsburg wirklich ein neues Gesicht verleihen. Ich bin, wie gesagt, noch ein wenig sprachlos angesichts dieser Meldung, aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht von Wolfsburg.
Marius, du hast die Meldung gerade auch hier schön in den Bildschirm reingehalten. Wir müssen uns das mal alles bildlich vorstellen. Genauso überrascht oder schon irgendwie klar, dass er irgendwann wechselt? Aber war ja eigentlich Dortmund im Gespräch immer, ne?
Also vorher hat man von zumindest dieser Konstellation wenig gehört. Das war zumindest mein Eindruck. Der Berater hat, glaube ich, noch im aktuellen Kicker geäußert, dass man relativ überrascht ist, weil noch nicht wirklich Angebote reingekommen sind. Vielleicht wurde der Hilferuf dann in Wolfsburg gehört und kurzfristig gehandelt. Also, wie gesagt, ziemlich überraschend, aber die Wölfe scheinen auf der Zugang wie auch auf der Abgangsseite etwas zu machen und das passt auch weiter ins Bild, haben wir ja eben schon so angesprochen. Mali ist auf jeden Fall ein Spieler, der vor allem die Lücke von Draxler schließen kann. Ich meine, Julian Draxler mag möglicherweise hochveranlagter als Mali sein. Gezeigt hat das in der Vorrunde nicht, also dürfte es auf jeden Fall ein Upgrade für die Wölfe sein.
Ja, wir wollen natürlich jetzt nicht nur über Mali reden, war natürlich einfach nur so eine Exklusivmeldung, sage ich einfach mal, oder eine schnelle Meldung. Wir gehen mal wieder weiter in unserem Programm, so nenne ich es einfach mal, Yannick. Da gibt es ja jetzt auch noch, sag ich mal, ein Gerücht, was du dir rausgesucht hast. Und das ist Sead Kolasinac. Ich war gerade auf der Suche, sorry. Du hast den gerade schon mal kurz angerissen. Da gab es Interessenten von Bayern, hast du gesagt. Der Mann von Schalke, der sich in die Kicker-Rangliste da auf Platz 2 gehievt hat. Nicht ganz unumstritten, aber vielleicht auch durchaus verdient. Liverpool hat Interesse. Wechselt der von Schalke?
Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das Gerücht ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt, so knapp einen Monat. Bei Bayern würde es natürlich passen. Wir hatten es ja bei Goulam, dass sie auch einen Linksverteidiger suchen. Er spielt natürlich aktuell bärenstark, muss man sagen. Ist ja auch noch torgefährlich geworden. Hat jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Treffer erzielt in den letzten Spielen. Ja, sein Vertrag läuft im Sommer aus und das ist so ein bisschen die Sache. Wenn Schalke noch Geld haben will, dann müssten sie ihn jetzt verkaufen oder verlängern. Und ich glaube, dass Kolasinac verlängern wird, beziehungsweise über die Winter, also nicht verkauft wird im Winter. Ablöse 6 Millionen wäre natürlich für Bayern und Liverpool zu machen. Aber ich glaube auch nicht, dass Kolasinac wirklich gehen will, weil er aktuell bei Schalke Stammspieler ist, top spielt. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er wechseln würde.
Tim, du hast es heute irgendwie so ein bisschen mit Real Madrid, mit ein paar Connections. Sokratis wird gehandelt zu den Madrilenen. Ist das auch realistisch oder eher nur so ein Gerücht, was man mal irgendwie angerissen hat, einfach mal drüber diskutiert hat?
Ja, genau. Sokratis zu Real. Das Gerücht kam ja auch so auf schon während des Champions-League-Spiels in Madrid, als dort der BVB zu Gast war. Passt natürlich jetzt auch wieder zu dem Thema PP. Vielleicht geht der nach China, da braucht man adäquaten Ersatz. Vallejo kommt ja erst im Sommer wahrscheinlich von der Eintracht zurück. Und Sokratis ist natürlich beim BVB gesetzt, ist dort einer der Eckpfeiler in der Abwehr. Hat, glaube ich, spielt im Moment mit Ginter zusammen da die Innenverteidigung. Das funktioniert ganz gut, trotz ja, so ein bisschen der kleinen Formkrise des BVB, die es zwischendurch gab. Allerdings muss man natürlich auch immer betrachten, okay, woher kommen diese Gerüchte? Das ist jetzt, glaube ich, das Sokratis-Gerücht hauptsächlich von der Marca gestreut worden, aus dem direkten Umfeld von Real Madrid. Die sind da immer ein bisschen locker, was sowas angeht. Ich behaupte jetzt mal, dass wir diesen Sommer oder diesen Winter erstmal auf jeden Fall gar nicht zustande kommen, der Transfer. Da hätte der BVB auch keinen Grund, sich im Winter noch zu schwächen. Da müsste echt ein gutes Angebot von Madrid eingeflogen kommen. Also ich denke, das wird nichts.
Marius, wir gehen auch nochmal zu einem offensiven Mittelfeldspieler, nicht nur Yunus Malli, sondern Max Meyer, wieder Schalke 04, der hat heute auch Stellung bezogen zu seinem Vertrag. Ich habe den Artikel auch gelesen im Kicker, ein großes Ding. Europa ist wichtig, bei Schalke sieht es aktuell schlecht aus. Vertragsdiskussion, Max Meyer, wird da was in die Gänge geleitet oder bleibt er bei den Königsblauen?
Also erstmal hat noch Vertrag bis Sommer 2018. Er hat heute zumindest verlauten lassen, dass spätestens bis Sommer wahrscheinlich eine Entscheidung über seine Zukunft fallen wird. Spätestens bis Sommer wahrscheinlich. Da kann man dann schon mal ihm glauben und sagen, ja gut, es also wird in den nächsten 6 Monaten entschieden. An dem Spieler sind sicherlich viele Vereine interessiert, viele große Vereine interessiert. Ich sehe aber die Chancen nicht so schlecht, dass Schalke in diesem Jahr noch in den Europacup kommen kann. Also,
echt nicht?
Warum? Gerade gegen Ende der Vorrunde, auch die letzten Spiele ein bisschen unglücklich verlaufen sind, haben die Königlichen schon gezeigt, dass sie da eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Der schlechte Start, der verfälscht eigentlich das ein bisschen, weil die Leistungen über die meiste Zeit und vor allem im Herbst gut waren. Zudem zeigt sich, finde ich, ein bisschen, dass dieser Sprung von Schalke zu einem, sagen wir mal, anderen Verein gar nicht so einfach ist, wie man jetzt am Draxler sieht oder an Sané, der jetzt auch in England noch nicht so viel zeigen konnte. Das könnte auch für Meyer ein warnendes Beispiel sein, dass er vielleicht sich die nächsten 2, 3 Jahre nochmal auf Schalke weiterentwickelt und da auch möglicherweise lernt, eine Mannschaft zu führen, also wirklich auch der Fixpunkt in der Offensive zu sein, der Spieler, der auch gerne mal gedoppelt wird oder so. Ich halte es gar nicht so für unwahrscheinlich, dass er verlängert, aber natürlich wird er wahrscheinlich nicht unbedingt seine Karriere auf Schalke beenden.
Ja, dann wird er auch mit Lastwagen durch die Stadt bis nach Dortmund gezogen, ne? Ist klar. Ja, ich weiß nicht, also Schalke und Europa, die letzten Spiele waren richtig unglücklich, aber gegen den HSV haben sie auch verdient verloren, weil einfach viele Stammspieler fehlen, ne? Würde ich mal sagen. Nee, also ganz klar. Und jetzt, Hövedes reißt jetzt zwar nach, aber bei Schalke sage ich mal so, ohne den Knappen da näher treten zu wollen, es wird verdammt schwer, ganz unrealistisch ist es nicht, aber ich würde mich da fast aus dem Fenster lehnen und sagen, dass sie es nicht schaffen. Christoph, Bartstuber ist auch noch so ein Fall. Ein langer Patient, kam immer wieder zurück, dann hat er sich immer wieder verletzt. Gilt als Vorzeigeprofi, das sagen sie in München auch, aber sie wollen ihm auch keine Steine in den Weg legen, was ein Leihgeschäft angeht. Beim HSV hat man wohl Interesse, aber irgendwie hat Bartstuber nicht so unbedingt Bock. Da gibt es aber noch jemand anderes. Wohin geht Bartstuber?
Ja, sehr gute Frage. Also wie gesagt, HSV hast du ja schon angesprochen, natürlich auch gerade meiner Interessenslage nach entsprechend. Der HSV scheint so ein wenig ins Hintertreffen geraten zu sein. Der Berater selbst sagt ja, dass ein Wechsel zum HSV, ja, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering sei. Ja, dementsprechend kann man natürlich davon ausgehen, dass das nichts wird, wenn das schon in der Deutlichkeit geäußert wird. Im Gespräch ist neben dem HSV auch noch Swansea City. Die Personalie rund um den ehemaligen Co-Trainer Ancelotti, Clermont, der neue Trainer bei Swansea ist, ist ja hinlänglich bekannt. Ja, dadurch sind die Wege natürlich auch relativ kurz. Ich denke, Ancelotti vertraut seinem ehemaligen Co im entsprechenden Maß und wird ihm auch zutrauen, Bad Stuber wieder richtig aufzubauen. Fraglich natürlich, ob er jetzt im Winter wirklich den Schritt nach England machen will, sich einer neuen Spielkultur und einer neuen Kultur ins Gänze aussetzen will, ob die Eingewöhnungszeit reicht, ob es dadurch sinnvoll ist, vor allem weil er im Abstiegskampf spielt und ich glaube nicht, dass er im Abstiegskampf seine Stärken in der Spieleröffnung wirklich gut ausspielen kann. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es ihn zu Swansea zieht.
Yannick, wir haben heute Mittag über eine Personalie diskutiert, die du angeführt hast, Kevin Wimmer. Das wurde jetzt alles schon so ein bisschen dementiert, aber irgendwie ein Wechsel ist ja eigentlich gar nicht so unrealistisch. Ne? So wirklich zum Zug kommt er eigentlich nicht.
Ja, ganz genau. Er ist hinter Aldebarelle und Vertonghen, wenn ich ihn richtig ausspreche, ist ja nur so die dritte Wahl oder wenn dann die, oder sogar die vierte Wahl. Und er hat absolutes Potenzial. 24 Jahre war jetzt vor 2 Jahren bei Köln wirklich ein Lichtblick in der Bundesliga. Und er bekommt halt wenig Spielzeit, nur 5 Einsätze bislang in der Premier League. Pochettino hat jetzt dementiert, sagt, wir werden ihn nicht verkaufen, wir brauchen ihn für die Zukunft. Sein Vertrag läuft ja auch noch bis 2021. Und ich sag mal so, wenn Alderweireld oder Vertonghen sich verletzen und er Spielzeit bekommt, dann wird er sich da auch durchsetzen. Und dann wird er auch bei Tottenham bleiben und solide spielen. Allerdings, wenn sie sich nicht verletzen, wenn Wimmer da weiter hinter bleibt, dann wird er auch nicht mehr bei Tottenham spielen wollen, sondern auf dem Platz stehen. Und das kann er dann zum Beispiel bei Köln, Wolfsburg oder bei Gladbach, die alle Interesse gezeigt haben. Er war ja auch bei Köln, in Köln, leider nur für die Familie aus Kölner Sicht. Also ein Wechsel da unwahrscheinlich. Aber ich könnte mir ihn sehr gut bei Wolfsburg oder Gladbach vorstellen oder sogar bei Dortmund. Da sind wir wieder bei der Personalie Sokratis. Falls er gehen sollte, braucht Dortmund auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger. Und da ist Wimmer auf jeden Fall eine gute Alternative. Deswegen, wenn er im Winter nicht gehen sollte und trotzdem in der Rückrunde nicht spielt, dann stehen die Zeichen im Sommer auf Abschied.
Ist ja schon aber auch wieder so ein Paradebeispiel eigentlich, ne? Kevin Wimmer, Yannick. Früh den Schritt ins Ausland gewagt, nach England zu Tottenham. Da erinnere ich mich auch zum Beispiel an einen Lewis Holtby, der nach Tottenham von Schalke gegangen ist. Man könnte so viele aufzählen, auch ein Mario Götze von Dortmund nach Bayern sich nicht wirklich behauptet. Sind diese Schritte alle wirklich zu früh? Sollte man wirklich einfach mal schauen, oder auch Leroy Sané fällt mir gerade ein, muss man nicht einfach mal gucken, dass man sich im sicheren Umfeld weiterentwickelt, um später für die Karriere was zu tun? Oder ist das alles nur dieser Lockruf des Geldes?
Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Du hast gerade angesprochen, wir haben verschiedene Spieler, die es nicht geschafft haben, wie Holtby oder eben auch Marin, der irgendwann gewechselt ist und von dem man jetzt gar nichts mehr hört. Und das ist auch immer die Frage, was für ein Charakter du bist. Also ich glaube bei Sané, er ist zwar ziemlich früh gewechselt, hätte ich ihm auch nicht geraten, aber ich glaube, er ist so einer, der sich auch in so einem Top-Team durchsetzen kann. Und wenn er sich dann einmal durchgesetzt hat in so einer Top-Liga, dann wird er auch einer der ganz Großen. Wir haben es bei Ronaldo gesehen, er war zwar schon bei ManU, einer der Top-Spieler geht dann zu Real Madrid nochmal einen Schritt und ist jetzt der Beste der Welt. Und das ist ja auch jetzt die Frage bei Max Meyer, ob er schon den Schritt wagen sollte. Meiner Meinung nach sollte man sich so lange bei dem Verein, wo man ist, wenn man sich wohlfühlt, weiterentwickeln. Wie Götze, er war auf dem Top-Niveau und dann geht er zu Bayern, sackt da so ein bisschen ab. Man muss da eben der Spielertyp für sein. Und bei Sané glaube ich, dass er so einer ist. Bei Wimmer vielleicht der nicht.
Marius, du hast einen richtig langen Artikel diese Woche geschrieben über Cristiano Ronaldo, wie er vom Abstellgleis bei ManU, ne, mit der Sache Rooney, wie er dann zum absolut besten Spieler, wie es Yannick sagt, der Welt wurde. Das ist aber auch wirklich ein Typ, der alles dafür getan hat, der mehr trainiert hat als jener andere. Und wenn man seine Werte sich anschaut, da wird einem schwindelig. sind die Spieler von heute, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber sind die auch wirklich so wie so ein Ronaldo, der alles anpackt, oder denken die sich, mein Gott, ich habe hier meine 25 Millionen nach den 4 Jahren und dann war's das, dann kicke ich noch ein bisschen in der Bundesliga rum, dann in der zweiten Liga. Gibt's sowas noch?
Das ist immer auch eine entscheidende Sache, weil Ronaldo war zum Beispiel, dass er stets das absolute Vertrauen von einem Trainer hatte, was ganz wichtig ist für einen jungen Spieler. Und viele junge Spieler werden manchmal zu Vereinen geholt von einem bestimmten Trainer, der unbedingt diesen jungen Spieler will. Und so schnell wie das Fußballgeschäft heutzutage ist, ist der Trainer dann auf einmal weg, der Junge ist da. Ich glaube, bei Kevin Sporting war damals der Fall. Er ist 2007 von der Hertha zu Tottenham. Und der Trainer, der ihn geholt hat, war im Herbst weg. Und Boateng war dann erstmal ein Jahr auf dem Abstellgleis, wurde dann irgendwann zu Portsmouth ausgeliehen. Bei Ronaldo war zum Beispiel der Fall, dass Ferguson ja von Anfang ziemliches Fable für ihn hatte und ihn immer wieder gebracht hat, egal wie die Leistungen waren, ihn immer in Schutz genommen hat, wie verspielt er auch war, wie wenig effizient er war, und hat dem jungen Spieler vertraut. Der junge Spieler hat sich glücklicherweise für den Trainer dann auch so entwickelt, dass er das Vertrauen gerechtfertigt hat. Das ist, glaube ich, schon eine ziemlich einmalige Geschichte. Wie das jetzt beispielsweise bei Leroy Sané wird, das ist schwer zu sagen. Bei City läuft es in der Liga nicht ganz so gut, aber da muss ich schon Janik recht geben. Also Leroy Sané hat auf jeden Fall die Anlagen, was die Arbeitseinstellung geht. Da kann man halt nicht in jeden jungen Spieler vorher reingucken. Manche mögen das schon mit 15, 16 haben, andere entwickeln diesen Ehrgeiz, weil sie denken, ich bin vielleicht mit 20 da angekommen und jetzt muss ich aber, jetzt habe ich die Chance. Das kommt dann immer ganz individuell noch auf den Spieler an. Deswegen kann man das nicht so wirklich sagen, finde ich, dass die Spieler heute anders sind. Das kommt immer auch sehr viel auf die Umstände an, ob man den richtigen Trainer hat. Wenn man überlegt, dass der Marco Reus mit 21 schon in der dritten Liga gespielt hat und was er für einen Werdegang hingelegt hat, da kommen immer ganz viele Faktoren zusammen.
Es gibt auch noch einen Spieler, Kiyotake, der sich getraut hat und ist nach Spanien gewechselt, zum FC Sevilla. Jetzt wird er aber mit der alten Dame aus Berlin in Verbindung gebracht, die sich auch nochmal ein bisschen verstärken wollen, ihren dritten Platz festigen möchten, nicht so wie im letzten Jahr abrutschen wollen. Tim, Kiyotake nach Berlin, was ist da dran?
Ja, also Kiyotake ist, ich würde sagen, Kurzurlaub in Berlin. Kann man es fast schon nennen, der kam ja erst im Sommer für 6,5 Millionen von Hannover rüber. Kommt bislang nur auf 9 Einsätze, trotz der auch Doppelbelastung von Sevilla. Die spielen ja auch immer noch in allen Wettbewerben. Kommt da auf 1 Tor, 2 Assists und muss im Moment so ein bisschen um seine Nationalmannschaftskarriere bangen, da er dort scheinbar so ein bisschen aufs Abstellgleis gerät. Wäre für Berlin, denke ich, ein super Transfer. Hat sich in der Bundesliga bewiesen, war auch letzte Saison in Hannover noch einer der Top-Akteure, hat dort auch noch irgendwie in 21 Spielen 5 Tore geschossen, 6 Assists, war damit bester Vorbereiter, 2 bester Torschütze in Hannover und an einem Drittel der Hannover-Tore direkt beteiligt.
Waren ja auch nicht so viele.
Ja, das muss man natürlich auch sagen, war nur 31. Sevilla will ihn abgeben, das ist schon kommuniziert worden, wollen dafür 6,5 Millionen Euro haben. Aus dem Hertha-Umfeld kommt eher so die Meldung, ja, wir würden ihn gerne leihen. Ich denke, da wird es noch ein Übereinkommen geben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Kiyotake zurückkommt in die Bundesliga, hat hier schon sehr lange gespielt, hat sich bewiesen. Ich denke, da passiert im Winter noch was.
Christoph, denkst du das auch?
Ja, also bei Kiyotake muss man ja einfach mal so sehen, die Situation in Sevilla ist relativ ausweglos für ihn. Ich sehe nicht, dass er da in Kürze irgendwann auf Spielzeit kommt oder zumindest nicht auf die Spielzeit kommt, die er sich erhofft. Dafür ist die Konkurrenz zu stark und zu vielfältig. Er passt nicht gut genug ins System. Da hat Sampaoli sicherlich andere Vorstellungen. Von daher denke ich, dass man ihm da keinen Stein in den Weg legen wird. Bei Hertha, denke ich, wird es so laufen, dass man auf Zeit spielt, dass man versucht, den Spieler dahin zu drängen, dass er eine klare Aussage pro Hertha trifft, ja, dass man sich sehr klar auf die Richtung einigt und dass es dann ja, mit kürzer werdender Transferdauer dass man sich dennoch einigen wird. Also ich stimme Tim da auf jeden Fall zu. Ich denke, dass es da eine Einigung geben wird und dass er zu Hertha kommen wird.
Also unsere Meinung, Hiroshi Kiyotake wechselt nach Hertha BSC Berlin. Mal gucken, ob es auch wirklich so eingehalten wird. Marius, Schritt weiter ist Juve schon bei Mehdi Benatia, ne?
Ja, da hat der Juve-Geschäftsführer Marotta hat in der Gazzetta gesagt, dass ja, Juventus höchstwahrscheinlich die Kaufoption von 17 Millionen ziehen wird. Das macht natürlich erst Sinn, weil Benatia ja eher bisher Backup gewesen für Chiellini, Bonucci, Vasali, aber davon haben sich auch die letzteren zwei, glaube ich, vor Jahresende verletzt. Bonucci fehlt, glaube ich, noch bis Mitte Januar. Benatia kam bisher in der Liga 7-mal zum Einsatz, in der Champions League 3-mal. Also genau die Einsatzzahlen, die ein klassischer Backup nun mal hat. Aber für 17 Millionen ist das, finde ich, auch ein ganz guter Backup. Und macht schon sicher Sinn, dass Juve diese Kaufoption zieht, vor allem weil auch die drei genannten schon eine 3 vorne dran haben. Was das Alter angeht, hat bald eine 3 dran, ist trotzdem noch 2-3 Jahre jünger und ist ja, relativ, also ich finde für 17 Millionen ist der Preis in Ordnung. Und wenn Morata schon sagt, dass sie die Kaufoption wahrscheinlich ziehen, dann glaubt man mal in Herrn Morata, dass das auch geschehen wird.
Ja, vielleicht muss man sich an so Zahlen gewöhnen, ne? 17 Millionen für ein Backup in Ordnung, das ist schon, das wäre vor 5, 6, 7 Jahren nicht so ganz so denkbar gewesen, aber es ist nun einfach so, der Fußballromantiker, der muss das akzeptieren. Und es gibt noch einen Spieler, Tim, der ist bei Bayer Leverkusen nach einem richtig guten Saisonstart eigentlich, 5 Treffer da in den ersten 5 Liga-Einsätzen, in eine richtig krasse Krise gestürzt, ne? Chicharito, über 600 Minuten ohne Tor, so lange hat der noch nie auf einen Treffer gewartet. Zieht's ihn jetzt weg? Völler meint ja nein.
Genau, Chicharito und die Mini-Krise von Bayer Leverkusen. Ich denke, das ist ein spannendes Thema. Es sind ja wieder auch einige spanische Vereine dabei, die gehandelt werden, unter anderem Valencia, die ja selbst gerade auch in einer Krise stecken, aber in einer deutlich schlimmeren. Haben irgendwie aus den letzten 7 Ligaspielen nur 3 Punkte mitgenommen. Seit längerer Zeit kein Spiel mehr gewonnen, wird zuletzt auch im Pokal ausgeschieden. Und daher denke ich, die könnten natürlich einen Angreifer vom Kaliber Chicharito gebrauchen. Ob Bayer Leverkusen ihn da abgeben möchte, wage ich zu bezweifeln. Wie du gesagt hast, Völler hat ja schon klar gesagt, dass sie eigentlich keine Absichten haben, Chicharito da gehen zu lassen. Dass sie aber auch bei einem Angebot ab 25 Millionen mal drüber nachdenken würden.
Ja, würde ich auch.
Valencia hat die Mittel, Valencia wurde 2014 neu übernommen. Da ging es ja auch schon um diese kleine Krise, dass Valencia fast bankrott war. Dann kam der nette chinesische Investor Peter Lim. Da haben wir die Chinesen wieder.
Ja, die kommen immer wieder. Überall sind sie.
Wurde dort gefeiert. Das hat sich mittlerweile in Valencia auch geändert, gerade auch mit den heutigen Trainerwechseln, die dort stattgefunden haben. Hat er sich da auch ein bisschen unbeliebt gemacht und es kam jetzt vor 2 Tagen auch schon kleine, ich nenne es mal Aufstände in Valencia, wo dann Go Home Peter Plakate vor seinem Hotel platziert wurden und die Polizei ein bisschen aufräumen musste. Von daher ist wahrscheinlich Valencia nicht das rückste Umfeld für einen Mexikaner, der sich wieder finden muss.
Ja, du denkst?
Wird nicht stattfinden, der Wechsel. Da müsste Valencia schon ein gutes Angebot machen. Dann lieber China wieder. Aber nein, also ich glaube, Chicharito bleibt in Leverkusen. Und wenn, dann wechselt er nicht nach Valencia.
Meinst du denn, der hat überhaupt auch Bock auf Valencia?
Ja.
Ja, warte mal.
Ja, wer hat Bock auf Valencia? Das ist, glaube ich, im Moment die allgemeine Frage. Man sieht ja an den Abgängen, dass dort im Moment einiges schief läuft. Wer da diese Saison als Paco Alcacer zu Barca, Gomez ist gegangen. Wir haben einige Spieler, die in die Premier League gewechselt haben. Und Ersatz wurde in Valencia nicht gefunden. Da wäre also Chicharito auf jeden Fall ein Hochkaräter und einer der Stars im Verein. Ob er sich das antun möchte, ist, würde ich sagen, fraglich. Von daher denke ich, kann man da so ein bisschen Haken hinter machen, kann man ins Fach legen und weg damit. Also denke ich nicht.
Machen wir jetzt auch. Wir hatten hier, ach, ich sag's einfach mal nicht. Marius, wir haben noch einen Transfer, der zur Auswahl steht. Wir haben jetzt über viele Personalien geredet. Viel Wahrscheinliches dabei, aber auch nicht so, wie es jetzt Chicharito war. Sörensen von Köln, auch ein Leistungsträger in der Verteidigung. Jetzt haben sie Mavrei schon abgegeben, der jedes Spiel und jede Minute bestritten hat. Ist das überhaupt für Köln jetzt gut, wenn sie den auch noch ziehen lassen würden?
Nee, das wäre auf jeden Fall nicht gut. Deswegen denke ich auch nicht, dass sie das machen werden. Ja, an Sören soll Interesse von den beiden Mailänder Clubs bestehen. Die Mailänder Clubs haben ja durch ihre Investitionen auch wieder richtig Lust zu investieren, damit sie auch zu alter Größe wieder finden. Anscheinend haben beide Mailänder Clubs an Sören aus dem Zettel, so berichtet zumindest die Bild-Zeitung. Aber es ist auch ganz angenehm, wenn ein Spieler selbst mal so ein bisschen die Luft aus dem Segel nimmt. Sören hat es nämlich selbst in einem Interview getan. Er hat nämlich verlauten lassen, dass er sehr zufrieden ist beim FC und den FC unbedingt nach Europa will. Darüber hinaus muss man auch sagen, die Kölner Spieler, die ja mittlerweile auch einige Spieler haben, die man als begehrt erachten kann, beispielsweise Horn, Hector, die sind ja jetzt beispielsweise auch schon seit 2 Jahren begehrt. Also so schnell zieht es die aus Köln nicht weg. Und da entsteht anscheinend was Gutes, scheint auch in der Mannschaft relativ angenehm zu sein. Und ich finde, gerade in den heutigen Zeiten ist es eine ziemliche Ausnahmestellung. Also zum Beispiel nach der Euro war ich mir ziemlich sicher, dass Hector zum Saisonstart nicht mehr in Köln spielen wird. Nach der tollen Euro, die er gespielt hat, aber jedes Angebot hat er abgelehnt. Und das ist ja die Tendenz, zumindest von seinen Aussagen, auch in diese Richtung. Und der Spieler scheint sich in Köln wohl zu fühlen. Und ich glaube, dass Sörensen zumindest auf keinen Fall in diesem Winter wechseln wird. Vielleicht irgendwann in Zukunft, aber im Winter wird er nicht passieren.
Bei der Leistung vom FC auch kein Wunder, dass man sich da wohlfühlt. Ne? Europa League in Aussicht, ganz klar. Gut, wir haben alle Gerüchte, so die wir aufgelistet haben, einmal durchgesprochen. Ich würde sagen, da sind ein paar interessante Namen gefallen. Wir hatten, Christoph, die Exklusivmeldung von Yunus Malli richtig aktuell hier drin. Ich versuche auch, dass der Podcast ganz schnell hochgeladen wird, dass da auf jeden Fall ordentlich Informationen kommen. Wir werden das jetzt bis zum Deadline Day so handhaben, dass wir in jeder Woche schauen, so auf die internationalen Ligen. Was sind die Transferaktivitäten? Was wurde schon gemacht? Und was wird noch gemacht? Was könnte noch gemacht werden? Wie wir es jetzt heute gemacht haben mit der Bundesliga, wird es in der nächsten Woche die Premier League sein. Die Liga mit der meisten Kohle. Wir haben schon ein paar Summen gehört. 17 Millionen für ein Backup Benatia. Da kriege ich schon leichte Schweißausbrüche. Aber wenn es dann nach England geht, ich glaube, da werde ich mich erstmal ein bisschen verrechnen. In Mathe war ich nie so der Experte. Mal schauen, was dann da bis dahin auch schon passiert ist. In der nächsten Woche wird auf jeden Fall auch wieder eine interessante Diskussion sein. Danke an die beiden Debütanten, sage ich einfach mal. Yannick, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und bist jetzt auch wieder öfter dabei. Ne? Kannst ja noch deinen Bruder einladen oder so.
Willst du mit mir?
Ja.
Ach so, ja, ich habe dich gerade nicht gehört, aber... Ja, mein Bruder ist nächstes Mal auf jeden Fall dabei. Ich bin geärgert, dass er heute nicht dabei sein konnte. Deswegen hat er sich gerade kurz präsentiert. Naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, würde mich freuen, wenn ich nächstes Mal auch wieder dabei bin.
Tim, ich wiederhole jetzt die Frage nicht mal. Ich denke, bei dir sieht es genauso aus, oder?
Genau, gerne wieder.
Ja, Christoph, der hat sich jetzt ein bisschen zum Schluss zurückgehalten, aber hatte natürlich die Meldung mit Malli. Da bist du natürlich Vorreiter. Ich hoffe, dir hat es auch Bock gemacht.
Natürlich, wie immer. Ich bin gerne dabei.
Marius, dir gebührt das Schlusswort. Was hast du noch zu sagen?
Schönen Abend euch allen noch.
Ja, danke. An euch fleißig bewerten, ne, auf iTunes, Podigy oder einfach irgendwie uns schreiben. Würde uns auf jeden Fall echt freuen, was können wir verbessern. Was ist gut, was nicht. Da sind wir auf jeden Fall für alles offen, solange es natürlich konstruktiv ist. Und wir würden uns freuen, wenn da überhaupt mal was kommt. Bis dahin, macht's gut. Oh, meine Stimme. Viel Spaß mit der Folge und bleibt sportlich.